Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektiven auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. In unserer AG Bedingungsloses Grundeinkommen treffen sich Menschen mit Visionen. Wir alle haben uns irgendwann die eine Frage gestellt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich ein auskömmliches Grundeinkommen bedingungslos erhalten würde? Diese Frage und die Idee dahinter hat uns fasziniert. In diesem Podcast werden wir regelmäßig unterschiedliche Themen dazu darstellen. Du willst dich einmischen, mitreden, visionär wie auch realitätsnah? Dann bist du hier richtig. Es darf gerne auch kontrovers sein. Schön, dass du uns gefunden hast. Wir empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren und so keine Folge zu verpassen. Es grüßt dich die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier meldet sich wieder die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau. Wir haben in den letzten rund 2 Monaten insgesamt 11 Interviews geführt. Das ist unser 12. Beitrag zu unserem Podcast Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Heute Abend sind wir unter uns. Wir sind der harte Kern unserer AG und wir wollen uns heute nochmal austauschen über die Interviews, über das, was uns in den Gesprächen bewegt hat und vielleicht auch mit einem Ausblick noch. Und zu Beginn hatten wir uns überlegt, dass jeder von uns mal vielleicht kurz erzählt, ob er irgendwas hat oder sie, was jetzt besonders hängen geblieben ist, was besonders bewegt hat, ein Gedanken oder ein Statement. Und damit wollen wir jetzt mal einsteigen.
Ja, ich fand es sehr spannend, die Folgen zu hören. Und ein Aspekt von unserem Konzept, finde ich, ist sehr gelungen, dass es so verschiedene Perspektiven sind. Also die meisten waren mehr oder weniger Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Von daher hat es einen leichten Bias. Und beim Hören ist mir nochmal eine andere Bedeutung von dem Titel Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens aufgegangen. Und zwar habe ich gemerkt, wenn man allein, indem man über das Thema debattiert und sozusagen diese verschiedenen Perspektiven bekommt, kriegt man selber wieder eine neue Perspektive auf die Gesellschaft, was da eigentlich, wie das in verschiedenen, von verschiedenen Leuten, also von der Rentnerin oder vom Soziologen oder vom ATTAC-Aktivisten oder vom DGB-Menschen oder vom Kirchenprälaten betrachtet wird, das Thema. Also ich glaube, auch wenn man jetzt wenn man mal pessimistisch ist und man sagt, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es wahrscheinlich noch kein bedingungsloses Grundeinkommen geben, finde ich, dass allein die Debatte darüber schon eine neue Perspektive auf die Gesellschaft und die Missstände in der Gesellschaft und im Sozialsystem und auch vielleicht mit unserer Einstellung gegenüber Arbeit und so weiter vorhanden sind. Also eine neue das Ganze bietet eben auch, die Debatte allein bietet schon eine neue Perspektive auf die Gesellschaft, einen neuen Blickwinkel auf die Verhältnisse und Probleme der Gesellschaft und auch vielleicht auch, was man besser machen könnte, hoffentlich.
Ich hatte die 3 Interviews geführt mit der Kabarettistin Anni Hartmann und den 2 Politikerinnen, also dem Martin Sonnabend und der Milena Schillanino. Und das waren für mich ganz interessante Einblicke, einmal bei den Politikern oder bei der Politikerin, wie deren ganzer Alltag sich verändert, weil die kandidieren und in den Bundestag wollen. Und das nicht als Profis, sondern als Amateure und vor allem mit ganz viel Herzblut. Ja, es waren ganz interessante Gespräche. Beide haben es nicht geschafft, in den Bundestag zu kommen. Ich weiß nicht, wie hoch da wirklich die Chancen auch standen. Und trotzdem lebt ja Demokratie davon, dass Menschen es probieren und für ihre Werte einstehen. Und was nicht ist, kann ja noch werden in 4 Jahren oder bei der Europawahl oder sonst wie. Und bei der Anni Hartmann fand ich den Einblick aber in eine andere Welt, also in die einer selbstständigen Künstlerin, aber genauso heftig. Denn die ist natürlich von Corona extrem betroffen. Und ja, und die redet auf der Bühne schon seit vielen Jahren über das bedingungslose Grundeinkommen und erreicht aber nur geringfügig die Leute. Und es ist so ein bisschen schade. Man könnte meinen, dass die Leute resignieren, aber das tun sie ja nicht. Die Anni Hartmann geht weiter auf Tour und die Nachwuchspolitikerinnen machen weiter. Es ist, ja, ich finde es sehr lobenswert und anständig, dass die sich so engagieren. Wir engagieren uns hier ja auch mit diesem Podcast und in unserer mini kleinen Arbeitsgemeinschaft BGE Hanau. Am Beispiel der, so einer Bundestagswahl sieht man, finde ich, wie klein dieses Engagement ist und wie wenig Reichweite und Wirkung man doch so entfaltet. Aber trotzdem ist ja auf der anderen Seite gut, dass es doch so viele Menschen gibt, die ohne eine realistische Hoffnung auf Erfolg einfach ihr politisches Engagement betreiben. Also das sind so zwei, ein positives und ein bisschen negatives Fazit.
Ja, was hat mich bewegt? Also, nachdem der Mord es eben angesprochen hat, vielleicht von den Zugriffszahlen her, aktuell wurden unsere Interviews 250 Mal gehört. Das ist natürlich eine Zahl, da hätte man sich gewünscht, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr ist. Aber ich glaube, dass einerseits es wird noch mehr und zum anderen, wir sind ein Projekt, das eben nicht diese professionelle Marketingmaschinerie hinten dran hat. Wir haben ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, wir haben ein Coaching mit einem Podcast-Profi gemacht und hatten da auch mal einen Einblick, was man so alles machen kann, um so etwas im Netz zu pushen. All das haben wir nicht gemacht. Wir haben also ganz ohne diese Marketing-Tricks und was es da so alles gibt, 250 Mal jemanden begeistern können, so ein Interview zu hören. Ja, es wird sich zeigen, wie das jetzt noch weitergeht. Ich glaube, dass da jetzt noch einige dazukommen, weil ich habe zwei, drei Rückmeldungen von Menschen bekommen, die haben die ersten beiden gehört, wollten mehr hören und die haben mir dann gesagt, ich soll mich nochmal melden, wenn alle online sind, weil sie vieles gerne auch hintereinander hören wollen. Jetzt kann man natürlich keine 12 Interviews hintereinander hören, aber ich kann mir vorstellen, da kommt noch der ein oder andere Zugriff. Ich bin da ganz guter Dinge. Ja, was hat mich im Besonderen beeindruckt? Das war, dass diese Interviews nicht vorhersehbar waren. Also man hat eine gewisse Vorstellung gehabt. Ich habe mit der Heide zum Beispiel ein Gespräch geführt. Und da dachte man sich, jemand, die aufgrund ihrer Biografie zeitweise auch Hartz IV angewiesen war, wo man meint, ihr würde ein Grundeinkommen guttun, es hätte ihr im Leben weitergeholfen. Auch sie war im ersten Moment erstmal zurückhaltend. Hat damit was zu tun gehabt, wer das Gespräch gehört hat, wer das wahrgenommen haben, einfach weil sie gesagt hat, ich möchte gern auch etwas zurückgeben. Ich möchte ein Grundeinkommen könnte ich mir vorstellen, aber dann will ich mich ehrenamtlich engagieren. Und ich glaube, da, wenn man das weiterdenkt, wird nochmal klar, dass im Rahmen eines Grundeinkommens die allerwenigsten sich auf die faule Haut legen, sondern ob das Care-Arbeit ist, ob das Familienarbeit ist, ob das ehrenamtlich Engagements sind, da gibt es so viel, was in unserer Gesellschaft unbezahlt ist und dem könnte man ganz anders nachgehen, in dem Moment, wo jemand ein Grundeinkommen hat. An zweiter Stelle hat mich beeindruckt das Gespräch mit dem Werner Retz von ATTAC.
Das fand ich sehr beeindruckend. Der Werner Retz ist ja seit vielen Jahren schon mit dem Thema Grundeinkommen auch unterwegs. Und ich fand schon sehr realitätsnah, wie er im Interview gesagt hat. Also er glaubt nicht, dass in wenigen Jahren schon ein Grundeinkommen tatsächlich kommt. Aber, und das fand ich das Hoffnungsvolle daran, er sagte, er glaubt, dass man sich dem annähern kann, also mit meinen Worten jetzt, indem man einfach, ja, sich einzelne Bevölkerungsgruppen im Blick hat. Das können Kinder sein, also so eine Kindergrundsicherung, das können Senioren sein. Gerade für die, die in Richtung Altersarmut gehen, wäre das also etwas, was einfach positiv den Weg in die Rente auch aufzeigt. Und wenn ich mir das dann weiter vorstelle, wie der Werner das erzählt hat, also Kindergrundsicherung, Senioren, Hartz-IV-Bezieher sowieso. Und so kann man sich dann so stückchenweise diesem Thema nähern. Und ich glaube, damit würde auch die Akzeptanz in der Bevölkerung wachsen, könnte ich mir gut vorstellen. Eins ist für mich auch noch spannend gewesen, das Interview mit der Simone Lange, die ja jetzt wirklich bundesweit auch über die Grundeinkommensszene hinaus Bekanntheit hat. Und das war für mich schon, ja, echt ein tolles Interview, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich fand es schön, dass sie auch sich für unsere AG, für unsere kleine AG, wie es der Moritz eben gesagt hat, interessiert hat. Weil ich glaube, das konnte man bei ihr auch spüren, wenn wir oder wenn es ganz viele von unserer Sorte gibt in ganz Deutschland, dann wird man irgendwann auch was bewegen können. Und wenn du eben von Demokratie gesprochen hast und von Menschen, die sich engagieren, obwohl sie faktisch keine Chance haben, in den Bundestag zu kommen, ja, vielleicht ist doch hier und da mal jemand, der plötzlich so viele Stimmen vereint, dass es dann doch reicht. Und das macht ja für mich Demokratie bemerkenswert. Und wir haben hier einen Beitrag zum demokratischen Diskurs geliefert. Und das freut mich. Hat es Spaß gemacht bis hierher. Und ich habe bis jetzt auch ausschließlich positives Feedback bekommen von Leuten, die es gehört haben. Also ich glaube, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Das sind mal so meine ersten Eindrücke dazu.
Ja, daran kann ich gut anknüpfen. Sabine hier, auch aus der Gruppe. Ich habe zwar selbst nicht als Interviewerin teilgenommen, aber ich habe mir alle Folgen gerne angehört. Andersrum, ich fange andersrum an. Und zwar am spannendsten für mich persönlich habe ich die Gespräche wahrgenommen mit Anni Hartmann, Sascha Liebermann und mit Werner Retz, was aber auch daran liegt, dass, glaube ich, alle drei auch sehr gut sprechen können. Also Sascha Liebermann ist ja auch öfter am Auftreten und setzt sich ja fürs Grundeinkommen ein und Werner Retz auch. Und die hab ich auch beide schon mal live erlebt sozusagen. Und Anni Hartmann kenne ich persönlich nur aus dem Fernsehen. Aber die drei sind mir so am meisten hängen geblieben, sage ich mal. Von Anni Hartmann der Spruch, der nichts mit dem Grundeinkommen zu tun hat, aber sie sei nicht bei den asozialen Medien. Das ist mir irgendwie hängen geblieben, weil sie nicht bei Facebook und so weiter ist. Ich habe ganz viel gelernt, habe ich den Eindruck, auch bei den drei Gesprächen, also bei den Interviews. Die anderen Interviews fand ich auch gut, aber die drei sind mir halt besonders hängen geblieben. Das letzte mit Werner Retz habe ich mir heute noch angehört. Deswegen kann ich da auch jetzt gut anknüpfen an das, was du gesagt hast, Ralf. Und zwar, also einerseits hat mich das so ein bisschen ja, gehemmt in meiner naiven Freude oder in meiner naiven Hoffnung, dass das Grundeinkommen irgendwann eingeführt wird, weil Werner Retz sagte, er glaubt nicht, dass das dann irgendwann vom Bundestag oder von wem auch immer beschlossen wird, so ab dem und dem Jahr oder ab dann und dann muss jetzt ein Grundeinkommen eingeführt werden. Aber dass er auch glaubt, wenn sowas eingeführt wird, dass es dann eher in dieser Form ist oder dass es kein komplettes Grundeinkommen gibt von heute auf morgen, sondern eher in diesem kleinen Häppchen, sage ich mal, dass es erst mit einer Grundsicherung für Kinder anfängt oder mit einer Grundrente oder so weiter. Aber was noch dann sehr schön und positiv war, war die Vorstellung, wenn man beispielsweise anfängt, weiß ich nicht, nächstes Jahr allen Kindern so eine Grundsicherung auszuzahlen und die werden dann in 27 Jahren oder wann auch immer, kriegen die das dann nicht mehr, weil sie dann keine Kinder mehr sind. Wie ist dann die Diskussion? Wie geht dann die Diskussion weiter, dass man ihnen dann etwas, was sie jahrelang bekommen haben, dafür, dass sie einfach nur existieren, dass man ihnen das dann sozusagen wegnimmt, in Anführungsstrichen. Und das fand ich irgendwie auch einen ganz schönen Gedanken, dass man somit ja auch auf lange Sicht die Gesellschaft mit verändern kann.
Vielleicht, wenn ich auch nochmal kommentieren darf, da geht es ja auch um solche Hemmnisse, ne, warum das nicht kommt. Also das Standardargument ist ja die Finanzierung, aber ich finde, das ist auch bei einigen Interviews klar geworden, dass die psychologischen Hemmnisse da irgendwie größer sind. Und zwar ist das, was der Ralf gerade erzählt hat von der Heide, glaube ich, da meinst du die Rentnerin, die du interviewt hast, die sagt, ja, ich könnte mir schon ein Grundeinkommen vorstellen. Und dann kommt interessanterweise ein Aber ich würde dann schon was geben, und zwar ehrenamtliche Arbeit. Ich würde was der Gesellschaft was zurückgeben wollen. Und das ist ja eigentlich genau die Idee vom Grundeinkommen, dass man den Leuten ermöglicht, das zu tun. Also es wird ja anscheinend auch von der Heide dann so verstanden, dass es da gibt es also dieses für mich nicht schöne Wort der Stilllegungsprämie, dass man das Geld kriegt, um nicht dann nichts mehr zu tun, so ungefähr, sondern man kriegt es ja, um eben die Freiheit zu haben, sich so zu engagieren, wie man möchte. Sei es durch Arbeit wie vorher oder durch ehrenamtliches Engagement oder indem man in Krisengebieten hilft, wie auch immer. Ja. Also genau die Ermöglichung dessen. Und interessanterweise wird es aber so wahrgenommen, dass es genau das verhindern soll. Also wenn ich das so richtig wahrnehme.
Also dieses Wort von der Stilllegungsprämie, das kenne ich ja auch. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommt das aus dem Dunstkreis der Gewerkschaften. Ich glaube tatsächlich, dass das größte Thema ist, dieses Thema Grundeinkommen so aus der Schmuddelecke rauszubekommen. Ganz viele nehmen ein Grundeinkommen als irgendwelche Almosen wahr, die irgendjemand bekommt. Einfach dieses Selbstverständnis zu sagen, jemand hat, wie der Sascha Liebermann ja sehr ausführlich auch immer gerne darstellt, jemand hat aufgrund seines Seins eine Würde und da gehört dazu, dass er auskömmlich leben kann, dass er Teilhabe in diesem Land, wo er lebt, dass die ermöglicht wird und dass das gar nichts mit Almosen zu tun hat. Das ist bei ganz vielen leider sehr tief verwurzelt, nämlich immer wieder wahr.
Ja, darum muss es wahrscheinlich auch in ausreichender Höhe sein, damit es eben nicht als Almosen wahrgenommen wird, sondern eben als auskömmlich.
Ja, die andere Frage ist, was heißt denn nichts tun? Man kann ja eigentlich nicht nichts tun, weil eigentlich tut man immer irgendwas. Und in der Regel muss man auch irgendwas konsumieren, um allein Nahrung, Kleidung oder sonst was zu haben. Die wenigsten machen sich ihre Pullis selber, ja. Also von wegen Stilllegung. Oder Stilllegungsprämie. Also ich finde diesen Begriff auch ganz, ganz merkwürdig eigentlich. Weil Stilllegung hat eher was von einer Firma, finde ich. Man legt doch keinen Menschen still.
Ja, ich wollte das jetzt gar nicht so im Vordergrund stellen, ja. Sondern einfach so, was auch bei der Heide sichtbar war. Also sie hat ja dieses Wort nicht benutzt, aber dass ja eben so ein Impuls da ist, so ein, der glaube ich eher intuitiv ist dann, oh, der Staat gibt mir Geld. Das mündet dann schon im Gedanken automatisch darin, dass man sich dann sozusagen wie im Klischee gesagt, auf die faule Haut legt. Das kriegt man fürs Nichtstun. Da gibt es ja auch entsprechende Schlagzeilen in einer Zeitung mit den großen Lettern, habe ich das mal gesehen. 1.000 Euro fürs Nichtstun. Also das ist so der Knackpunkt. Also das ist so das Klischee, das so aus den Köpfen eigentlich raus muss, meines Erachtens.
Da würde ich gerade noch mal drauf eingehen. Und zwar denke ich, oder wenn es so wäre, dass Leute, die genug Geld haben, nicht mehr arbeiten gehen, dann könnte man das ja sehen an allen, die in Reichtum geboren werden. Und das ist ja der Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall, dass diese Leute ganz aktiv sind und geschäftlich oder sozial oder sich engagieren, die machen vieles, aber nicht sich ausruhen. Und es ist einfach auch spannend, dass die meisten Menschen ja absolut davon profitieren würden vom Grundeinkommen und trotzdem Zweifel haben oder dagegen sind, weil es einfach so eine ganz neue und andere Idee ist, die mit der Lebensrealität der Menschen jetzt einfach gerade nicht zusammenpasst. Das ist ein bisschen wie die Menschen in den USA, die Armen teilweise Angst haben vor einer Krankenversicherung. Die sind so geprägt in ihrer Realität und von den Themen, die gesetzt werden, dass sie wirklich denken, eine allgemeine Krankenversicherung ist etwas Schlechtes. Und bei uns im Land denken die Leute eben, dass BGE ist etwas Schlechtes, auch wenn sie selbst davon profitieren würden. Mhm. Und das den Druck aus dem Leben nimmt und aus dem und die Existenzängste mindert und. Die einzigen, die ja wirklich draufzahlen, letztendlich über Steuern, wären die, die sowieso mehr als genug haben. Da kann man jetzt, glaube ich, egal welches Finanzierungskonzept heranziehen. Das ist natürlich so, dass nicht die Ärmsten das alles bezahlen, sondern die, die es haben. Und was ich jetzt auch noch dachte, auch gerade nach der Wahl, es ist natürlich, wir sind jetzt, die Wahl ist 2 Wochen her ungefähr, ist jetzt vielleicht der Gedanke gut, nicht sich wieder in den Alltag zu stürzen, sondern dran zu bleiben an diesen Politikern, die tatsächlich gewählt wurden. Es wurde ja aus jedem Wahlkreis wird ja jemand mit Direktmandat nach Berlin geschickt. Und die wohnen da alle. Man sollte sie vielleicht nicht belästigen, aber man könnte dorthin gehen und sagen, wie ist es denn mit diesen Themen oder jenen Themen oder in die Sprechstunde gehen oder E-Mails schreiben und. Man kann auch sich selbst engagieren, so wie wir es tun. Man kann da beim Verein Mein Grundeinkommen teilnehmen an den kostenlosen Verlosungen. Es gibt die Partei Bündnis Grundeinkommen. Es gibt eigentlich schon viele Möglichkeiten. Und da ging es jetzt nur ums Grundeinkommen. Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, sich zu engagieren. Vielleicht machen das ja mal ein paar Leute und werden aktiver und gehen auf Politiker zu und sagen, meine Meinung ist dies und das. Das wäre dann die kleinstmögliche Lobbyarbeit. Aber es ist machbar und es kostet auch nichts, außer vielleicht ein bisschen Überwindung.
Diese Idee hatten wir schon mal bei der Initiativgruppe in Darmstadt, dass wir zu den Direktmandatsträgern oder wie lautet das richtige Wort, also die Wahlkreisabgeordneten, da man zu denen in die Büros geht und mit denen mal über das BGE diskutiert, also so ein Bürgerlobbyismus da sozusagen betreibt. Also das ist eine sehr gute Idee. Ja.
Also mir fällt spontan auch ein, ich weiß, dass jetzt die ersten Parteien anfangen, darüber abstimmen zu lassen, ob sie dieses Thema Grundeinkommen mit in ihre Parteiprogramme hineinnehmen. Und das ist natürlich auch was, da kann man von Seiten der Basis her, glaube ich, nochmal ganz anders auch Überzeugungsarbeit leisten. Oder wenn wir zum Beispiel in der Partei jemanden wie die Simone Langer, die ja in der SPD in ihrer Partei bundesweit bekannt ist, und wenn man dann vielleicht jemanden aus ihrer eigenen Partei hat, der das Thema noch gar nicht auf dem Schirm hat und für den dann plötzlich dieses Thema eine ganz andere Qualität kriegt, wenn da nicht jemand von außen, sondern jemand aus der, ich sag mal, aus dem eigenen Dunstkreis, aus der eigenen politischen Heimat, plötzlich so ein Thema auf der Agenda hat, dass man so auch nochmal dieses Thema ganz neu besetzen kann, gerade in diesen politischen Zirkeln, ne?
Vielleicht nochmal ein Thema. Wir haben ja gerade über diese psychologischen Barrieren gesprochen. Worüber wir relativ wenig gesprochen haben, sind die Finanzierungskonzepte. Da hatten wir zwar den Robert Karls da, den sein Konzept kenne ich auch und das finde ich auch schlüssig und gut. Aber selbst in seinem Podcast habt ihr nicht so viel jetzt über das geredet. Das ist natürlich auch verständlich, weil es so ein bisschen ein trockenes Thema ist. Zahlen, Tabellen, das ist natürlich nicht so spannend, aber das ist eben schon so ein gängiges Totschlagargument und das kann man auch nicht einfach so wegwischen. Also vielleicht muss man da noch mehr Aufklärungsarbeit tatsächlich leisten. Also ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Da sagte jemand, dass es fünf, ich glaube, das war mit dem Herrn Sonne.
Sonnabend.
Von der BGE-Partei.
Genau, Martin Sonnabend.
Martin Sonnabend, ja. Da hat er gesagt, er kennt 15 oder bis 20 Finanzierungskonzepte, dass da verschiedene Universitäten dran arbeiten und dass das jetzt nicht so, wir müssen da, glaube ich, mehr klar machen, dass es nicht so ist, dass wir einfach das so drüber gehen über diese Thematik und sagen, ja, das Geld ist da, man kann schon finanzieren, wenn man nur will, sondern dass sich da Wissenschaftler seriös damit beschäftigen und seriöse Konzepte auf den Tisch legen und die dann auch sagen, dass es geht, wenn man will. Also, dass da eine Fundierung da ist. Das muss man vielleicht noch in der Öffentlichkeit mehr deutlich machen und mehr erklären vielleicht auch. Das ist vielleicht auch ein Kommunikationsproblem, eben weil das Volkswirtschaft und so eine trockene Materie ist, dass man sich da vielleicht nochmal Gedanken macht, wie man das ein bisschen attraktiver oder interessanter an den Mann bringt, sodass man gleichzeitig dieses Argument mal entkräftet.
Ich glaube schon, das ist natürlich etwas, man sieht es an den blanken Zahlen, Interview, wo es am meisten um Finanzierung geht, das ist das, wo am wenigsten geklickt wurde. Ich glaube, das hat primär tatsächlich was damit zu tun, dass die wenigsten an einer irgendwie wie auch immer gearteten mathematischen Vorlesung interessiert sind oder so. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, das würde ich vielleicht mal in die Runde reingeben. Ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt, ich würde sagen, so 7, 8 Jahre. Und in den ersten 4, 5 Jahren habe ich tatsächlich noch wahrgenommen bei irgendwelchen Veranstaltungen, dass dieses Thema, da, wer soll denn das bezahlen, tatsächlich ein absoluter Killerargument war. Ich nehme in den letzten 2, 3 Jahren wahr, dass das weniger wird. Ich habe so den Eindruck, dass bei immer mehr Menschen tatsächlich auch, mit denen ich mich unterhalte, tatsächlich auch diese Erkenntnis kommt, wenn man das will, in einem reichen Land wie dem unsrigen, finanzierbar wäre es, aber dass für die meisten dann doch wieder diese Hürde, wie ist denn das, macht mir da jemand zum Faulenzer oder so, dass das eigentliche Thema ist.
Ja, das denke ich auch. Ich kann mich mit dem Thema Finanzen tatsächlich, ich werde damit nicht warm und ich glaube, ich werde es auch nie durchsteigen. Bin aber auch froh drum, dass ich das nicht muss. Ich habe jetzt öfter mal den Satz gehört, was politisch gewollt ist, ist auch finanzierbar. Ergibt für mich auch Sinn, wenn ich daran denke, es ist irgendwo eine Katastrophe oder irgendwo werden Hilfen hingeschickt, dann wird irgendwo Geld hergeholt. Vielleicht kann man das von den Höhen nicht vergleichen, von den Beträgen. Vielleicht sind das ganz andere Pötte, wo das Geld herkommt. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, Überzeugungen zu überwinden oder sich auch vielleicht überzeugen zu lassen oder neue Perspektiven eben kennenzulernen. Und wenn wirklich gewisse Dinge gewollt sind, dann kann man die auch finanzieren. Und wenn tatsächlich kein Grundeinkommen auf einen Schlag kommt, sondern wenn die Leute merken, ach, dieser Part kommt doch gut an, dieser Part kommt gut an und die Bevölkerung ist dafür, das zu machen. Und das sind alles Teile, die theoretisch so ein Grundeinkommen beinhaltet, dann auch nach und nach Berechnungen möglich sind, wie das finanzierbar ist. Und dass man dann vielleicht auch gar nicht das von heute auf morgen ausrechnen muss oder können muss, weil sich das ja dann auch, das wäre ja dann ein Verlauf, der langsam und stetig passiert und die Änderungen gehen ja nicht sofort. Das heißt, ich persönlich, ich würde auch nicht so gerne einen Podcast hören, wo es nur um Finanzierung geht, weil ich bestimmt bei der 5. Zahl einfach aussteige. Andererseits ist es natürlich für viele Leute spannend und manche sagen auch, man muss viel häufiger über die Finanzierung reden. Ja, für mich ist das jetzt nicht so der Punkt. Und noch was anderes, was ich gerne loswerden möchte. Wir haben über Perspektiven gesprochen und ich habe immer noch das Gefühl, dass wir zu sehr bei den Interviews auf einer Welle geritten sind, sozusagen mit den Interviewpartnern. Es gab auch welche natürlich, die sich nicht für das Grundeinkommen, für das bedingungslose Grundeinkommen aussprechen. Aber ich hätte manchmal doch so ein bisschen Lust gehabt, auch ein bisschen mehr Kontra, auch ein bisschen mehr Pfeffer, sage ich mal. Und vielleicht könnte man ja fürs nächste oder übernächste Projekt andenken, sowas wie, darf ich dich überzeugen? Oder dass man mit jemandem spricht und wirklich versucht, die Person in dem einen oder anderen Punkt dem Grundeinkommen näher zu bringen. Und natürlich bräuchte man dann auch offene Personen. Also so Leute, die sich direkt dagegen aussprechen, das hätte dann natürlich auch keins.
Ja, ich meine, wir hatten ja den Kai Alker-Wolf. Vielleicht gehe ich darauf gerade nochmal später nochmal kurz ein. Ich wollte nochmal kurz zu dem Punkt, dass das nicht mehr so das Thema ist, weil die die Kandidatin von der Volt-Partei, jetzt weiß ich, jetzt habe ich wieder den Namen nicht parat.
Milena Schillanino.
Genau, die Milena, die hatte ausdrücklich gesagt, sie sind nicht von der Volt-Partei nicht ausdrücklich gegen das BGE, sie würden das sofort einführen, wenn es denn finanzierbar wäre. Das hätten sie geprüft und es sei nicht finanzierbar. Und das ist ja eigentlich schon eine klare Aussage, die aber eigentlich ja nicht faktisch ja wahrscheinlich nicht stimmt. Wenn es da Modelle gibt, die eigentlich das, die Finanzierbarkeit belegen. Und ja, genau, also insofern ist das, glaube ich, im Diskurs schon ein Thema. Und man kann es ja vielleicht auch, vielleicht ist ein Podcast nicht das richtige Format, um das zu erklären, sondern eher mit Grafiken oder sowas, da man das bildlich darstellt und so weiter. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen schwierig in einem Podcast, der von einer Pro-BGE-Gruppe gemacht wird, dann, sagen wir, auch das Extrem, den Herrn Butterwegge zu bekommen. Ja, abgesehen davon, dass der halt recht prominent ist und so. Und ich weiß nicht, ob der dann das sozusagen das Thema überhaupt pushen will, indem er dann in so einem Format teilnimmt. Das weiß ich nicht. Ja, das stimmt schon. Also die meisten waren eigentlich, Interviewpartner waren ja stark dafür oder moderat dafür oder nur der Kai Eicker-Wolf eigentlich als richtiger Gegner. Ja. Also ich habe immer versucht, und das haben die anderen ja auch gemacht, also der Moritz und der Ralf, diese Argumente dann, also ich habe halt dann die Standardargumente vertreten, also insofern, als ich die halt genannt habe und dann auch ein paar Mal nachgehakt habe, aber es ist halt auch ein typischer Diskurs, wo immer die gleichen Argumente fallen, da kann man auch als Befürworter in so einer Diskussion dann mal kurz in die Rolle des Gegners schlüpfen, sozusagen, um die Gegenargumente dann zu hören. Interessant wäre vielleicht neue Gegenargumente gegen das Grundeinkommen.
Also mir fällt auch gerade ein, hat jetzt nur sekundär was mit unserem Podcast zu tun, als ich angefangen habe mit dem Thema, ich glaube, das ist jetzt 5 Jahre her, hatte ich in Hanau an 2 Abenden auch die Diskussion zum Grundeinkommen. Jedes Mal haben 4 Prominente auf der Bühne gesessen, da war der damalige SPD-Bundestagsabgeordnete dabei, da war der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer dabei, da war ein Psychologe von der Uni in Frankfurt dabei, etc. Und ich habe damals das mit dem Leiter vom Evangelischen Forum zusammengestellt und wir dachten eigentlich, wenn wir da 4 Leute plus einen Moderator auf der Bühne haben, wir haben das versucht, ausgewogen hinzubekommen, dass so 2 mehr positiv, 2 negativ, dass da auch was passiert auf der Bühne. Und an beiden Abenden stellte sich dann heraus, dass wir plötzlich 4 Gegner da hatten und die Kontroverse kam eigentlich bei der Publikumsbeteiligung von unten. Also das war eine sehr spannende Erfahrung, die ich so nicht erwartet habe. Also das ist auch was ich bei dem Thema Grundeinkommen eigentlich so bemerkenswert finde. Das ist nicht parteipolitisch am Ende des Tages wirklich so, dass man es verorten kann. Es gibt in allen Parteien Gegner und Befürworter. Jetzt muss man natürlich mal gucken, wenn man ein neoliberales Grundeinkommensmodell sich anschaut, dann ist es garantiert nicht das, was wir wollen. Aber weil es einfach unser Sozialsystem abbauen würde. Aber ich glaube, es ist tatsächlich geeignet dafür, den notwendigen Transformationsprozess unserer Sozialsysteme unvoreingenommen zu diskutieren und auch an der Stelle ein Stück weiterzubringen.
Vielleicht geht dieses Projekt ja auch noch weiter. Es war jetzt mal dieses Jahr ein Testballon mit dem Podcast der Not geboren. Eigentlich hätten wir ja gerne eine Vor-Ort-Veranstaltung, wieder mal eine Podiumsdiskussion gemacht. Aber das ging halt nicht durch die Corona-Maßnahmen oder die Planung wäre zu unsicher gewesen. Also haben wir einen Podcast gemacht. Und da jetzt bei unserem Gespräch kann man ja auch gerade schon wieder neue Perspektiven und neue Themen raushören. Also sei es, was Christian gesagt hatte, der Hinweis, da forschen Wissenschaftler dran. Was ist denn der aktuelle Stand der Wissenschaft international zu diesem Thema? Das wäre theoretisch eine weitere Folge wert. Oder was wir auch überhaupt nicht betrachtet haben bisher oder in diesem Podcast, sind die vielen erfolgreichen Projekte, die es gab, Bisher, also das Alaska, glaube ich, zahlt ja dauerhaft ein Grundeinkommen an alle Bürger aus und der Staat ist noch nicht zusammengebrochen, also der Bundesstaat. Also auch erfolgreiche Projekte wären eine neue Idee. Und wie Sabine sagt, vielleicht auch noch mal die Suche nach mehr Kontroversen. Wo wir die finden, weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht auf der Straße. Leute interviewen, die vielleicht in dem Thema nicht drin sind, aber dadurch noch mal andere Einblicke haben als alle, die sich auf so ein Interview vorbereiten. Und weil ich sage, neue Themen für eventuell neue Folgen, wir wissen es ja nicht, ob wir das noch mal machen. Aber mich persönlich würde zum Beispiel auch die Perspektive bedingungsloses Grundeinkommen und Kryptowährungen, also ob das theoretisch auch als Kryptowährung umsetzbar wäre, wenn es der Staat denn nicht alleine schafft, dann vielleicht die Bürger alleine. Also ich glaube, weitere Perspektiven auf das Thema gibt es viele. Und ja, das liegt dann an uns, was wir daraus machen.
Also ich hätte da schon Lust, da weiterzumachen. Also es hat mir schon sehr Spaß gemacht und natürlich müssen wir uns angucken, wie viele Leute hören sich das an und bewirken wir da was damit. Aber so an sich das jetzt zu so produzieren, fand ich schon spannend. Also ich hätte jetzt sonst vielleicht nicht so die Gelegenheit gehabt, mit dem Sascha Liebermann mal eine Dreiviertelstunde zu reden oder mit dem Werner Retz. Beide wahrscheinlich ziemlich eingespannt und so weiter. Ja, ich fand das gut. Und wie Moritz sagt, die Themen liegen auf der Straße. Er hat da schon ein paar interessante Ansätze genannt. Und der Ralf hat auch einen interessanten Aspekt, nämlich das mit der Transformation genannt, die ja so in aller Munde ist zurzeit. Wir müssen eine Transformation machen in der Gesellschaft. Und da ist mir dann eingefallen, dass ich nach dieser Flutkatastrophe in der Eifel habe ich eine Bürgermeisterin gehört, die war zwar jetzt aus einem anderen Gebiet, wo es auch Überschwemmungen gegeben hatte, aber ist jetzt egal. Auf jeden Fall, das war eine Bürgermeisterin, im Radio war das. Und die sagte, man muss den Leuten ermöglichen, dass sie diese Krisen bewältigen können. Also weil man das Leben da stark umstellen muss und auch was tun muss, um jetzt diese Krisen zu bewältigen, dann muss man das den Leuten eben ermöglichen. Wenn die so im Überlebenskampf stecken, können sie das nicht tun. Und sie hat dann auch ausdrücklich genannt, dass zum Beispiel mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Also das ist in diesen krisenhaften Zeiten, die wir ja haben, leider schon wird das wichtiger und ganz zentraler Baustein wahrscheinlich für diese Transformation. Also das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, das wieder mehr in die Debatte zu bringen.
Vielleicht ist es auch tatsächlich ein zukünftiger Baustein der Krisenprävention, dass man sagt, wenn Unglücke welcher Art auch immer passieren, dass man sagt, für einen gewissen regionalen Bereich und eine gewisse Zeit zahlen wir den Menschen dann zum Beispiel im Ahrtal ein Grundeinkommen, damit sie ihre Häuser wieder aufbauen können. Ja, also ich glaube, da ist in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich würde jetzt gern dahingehend mal das Ganze versuchen zu fassen. Wir selbst als kleine AG in Hanau haben wir jetzt schon wieder einige Themen zusammengetragen. Und alle, die das hören, denen würde ich das jetzt auch ans Herz legen. Gleich in unserem Abspann kommt die Mailadresse. Schickt uns doch mal Mails, welche besonderen Perspektiven zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen sollen wir noch mal, ja, uns vornehmen, welche besonderen Persönlichkeiten vielleicht mal anfragen. Vielleicht kommen da auch noch die ein oder anderen guten Anregungen. Würde ich mich drüber freuen. Und dann können wir ja jetzt in der Herbsthälfte mal ein bisschen Ideen sammeln, Rückmeldungen sammeln und dann überlegen, wie wir da noch Podcasts nachschieben. Ich selbst würde es auch toll finden. Mir hat es viel Spaß gemacht. Und das wäre eine tolle Sache, wenn es weitergeht an der Stelle. Ja, dann würde ich in unser aller Namen mal sagen, herzlichen Dank allen, die zugehört haben. Das ist jetzt erstmal ein Ausrufungszeichen, aber es ist noch kein Ende. Wir werden gucken, wie wir weitermachen. Einfach ab und zu mal auf unserer Webseite vorbeischauen Und da wird man dann schon lesen, wie es bei uns weitergeht. Herzlichen Dank allen, die zugehört haben, die sich haben interviewen lassen, die mitgemacht haben. Es grüßt die AG Bedingungslos Grundeinkommen aus Hanau.
Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ein Podcast für Menschen mit Vision. Podcast BGE Hanau @ekkw.de. So kannst du uns erreichen. Sende gerne eine Mail und abonniere diesen Podcast. Es grüßt die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau.